Einer der anstößigsten und für unsere heutige postmoderne Gesellschaft überaus lieblose, intolerante, danke, und inakzeptable Lehre ist die biblische Lehre des kommenden Gerichts. Sie betont all das, was heutige postmoderne Philosophen und Denker nicht hören wollen. Der Postmodernismus hebt die Unklarheit, die Ungewissheit aufs Podest. Niemand kann irgendetwas mit Bestimmtheit wissen. Wahrheit ist relativ. Abhängigkeit von der jeweiligen Erfahrung des individuellen Menschen definiert die Wahrheit. Man lehnt jegliche Autorität ab und ganz besonders den Gedanken, es gäbe eine absolute Autorität über alles. Einen allmächtigen Gott. Dieser Gedanke ist ihnen besonders ein Gräuel. Auch verwirft man den Gedanken, dass es so etwas wie böse und gut gibt oder richtig und falsch. Und somit natürlich auch die Vorstellung eines jüngsten Gerichts. Das sei nur eine barbarische Angstmacherei aus dem Mittelalter, die man dazu missbrauchte, das Geld in den Kassen der Kirchen klingeln zu lassen. Nun, nichts könnte weiter weg von der Wahrheit sein. Und Gottes Wort lehrt uns klipp und klar, dass Gott eines Tages über alle Menschen richten wird. Ob wir das nun glauben oder nicht, er wird es tun. Er hat einen absoluten Maßstab, nach dem er richten wird, sein Gesetz. Und niemand wird diesem Gericht entfliehen. Leider hat man sich heute auch in christlichen Kreisen immer mehr von der Lehre des endgültigen Gerichts, der ewigen Verdammnis, der ewigen Freuden des Himmels, diese Kontrast Himmel und Hölle, verabschiedet. Man hat Angst, das Gericht zu verkündigen. Aber dabei ist es genau das, was eine abgefallene, gottlose Gesellschaft braucht. Eine Botschaft des Gerichts. Eine Warnung vor dem Gericht. Es ist auch keineswegs lieblos, wie viele behaupten, das Gericht zu verkündigen. Im Gegenteil, eine Warnung vor dem kommenden Gericht ist vielmehr ein Zeichen der Liebe. Wir sind eher lieblos, wenn wir die Menschen nicht mit der Tatsache des kommenden Gerichts konfrontieren und sie einfach ins offene Messer laufen lassen. Und letztlich ist die Lehre eines zukünftigen Gerichts auch eng mit der Botschaft der Erlösung und der guten Nachricht von Jesus Christus verbunden. Man kann das nicht trennen. Hört euch einmal an, wie Petrus das Evangelium in Apostelgeschichte 10 verkündigt, ab Vers 39. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ihn ans Holz hängten. Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung aus den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Wenn wir nicht die Bedrohung eines Gerichts über Sünde und Ungerechtigkeit verkündigen, dann macht die Erlösung davon sicherlich auch keinen Sinn, oder? Oder auch Paulus in Athen. Apostelgeschichte 17, ab Vers 30. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Warum? Nun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird. Das Evangelium ist also nicht nur eine Botschaft der Liebe und Vergebung, sondern es ist auch eine Botschaft des Gerichts. Aber auch schon vor dem ersten Kommen Christi war die Vorstellung eines kommenden und sich nahenden Gerichts ein wesentlicher Faktor, um die Israeliten, das Volk des alten Bundes, geistlich wachzurütteln, wenn sie in Sünde und Unmoral abgesunken wurden oder waren. Aber nicht nur das. Der kommende Gerichtstag ist nicht nur eine Warnung für abgefallene und gottlose Menschen, er ist auch ein Trost. Ein Trost für diejenigen, die Gott die Treue halten und wahrhaftig ihn fürchten. Es ist eine wichtige, eine lebensspendende Wahrheit und dient auch als Motivation für diejenigen, die Gott unermüdlich dienen, aber momentan scheinbar keinen großen Nutzen davon haben. Ich betone scheinbar. Sie werden dadurch nicht reich. Sie werden nicht gesund gemacht von ihren Krankheiten. Sie haben nicht weniger Probleme. Im Gegenteil, als Gerechter in einer ungerechten Welt zu leben, beschwört manchmal oder meistens sogar noch mehr Probleme hervor. Aber einmal, an einem kommenden Tag, wird alles total anders sein. Die totale Umkehrung. Diejenigen, denen es heute scheinbar gut geht in ihrer Sünde, die scheinbar straflos davonkommen und in ihrer Gottlosigkeit auch noch erfolgreich und gesegnet sind, mit viel Reichtum, viel Macht und Einfluss, werden wie Strohstoppeln sein, die verbrennen. Und diejenigen, die eine kleine Minderheit darstellen und als Spinner und Verrückte verspottet werden, ihnen wird die Sonne aufgehen, wie wir eben gesungen haben. Und sie werden die Überreste der gottlosen Menschen wie Asche zertreten. Alles wird völlig anders sein. Völlige Umkehrung. Man wird wieder einen Unterschied sehen können zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Dem, der Gott dient, und der, der ihm nicht dient. Und das wird auch in unserem heutigen Predigttext in Maleachi sehr, sehr deutlich werden. Gott gab Maleachi am Ende seiner Botschaft genau das. Eine Botschaft über einen zukünftigen Zeitpunkt, an dem er Gericht halten würde. Aber warum war das nötig? Was war eigentlich los in Israel? Sind sie nicht das Bundesvolk? Warum muss man Gericht verkündigen? Und das Volk Israel hatte aufgrund von falschen Erwartungen und falschen Vorstellungen über den Messias und sein zukünftiges Königreich und Enttäuschung darüber, dass es noch immer nicht da war, damit begonnen, gleichgültig zu werden. Geistliche Apathie, geistliche Gleichgültigkeit machte sich breit. Und daraus resultiert schlechte Lehre, oberflächliche sowie parteiliche Auslegung und Anwendung des Gesetzes. Das haben wir in Maleachi Kapitel 2, Verse 8 bis 9 gesehen. Und dies wiederum hört den Gottesdienst aus und verwandelt die Anbetung in einen leeren Ritualismus. Mit schlechten Opfern, kranken Tieren verachteten sie ihren Gott in Kapitel 1, 7 bis 8 und fragten, und er fragte sie, wo ist meine Ehre? In 1, Vers 6. Es wäre besser, sie würden alle gar nicht zum Gottesdienst kommen. Und die Türen des Tempels sollten besser geschlossen bleiben, sagt er in Kapitel 1, Vers 10. Es wäre besser, wenn ich gar nicht kommt. Das hat keinen Sinn. Wo die gesunde Lehre ausbleibt und die Leiterschaft ungeistlich ist, da macht sich früher oder später auch Sünde im Volk breit. Und das haben wir auch gesehen. Was haben sie gemacht? Die Israeliten ließen sich von ihren Ehefrauen scheiden und heirateten Töchter fremder Götter. In Kapitel 2, Vers 10 bis 16, also ungläubige heidnische Götzendienerinnen. Sie beraubten Gott, indem sie die Zehnten und die Abgaben nicht mehr in das Vorratshaus brachten, in 3, Vers 8. Diese Abgaben waren aber wichtig, um die Priesterschaft zu versorgen. Und diese wurden dadurch natürlich nur noch gleichgültiger und mussten womöglich wieder zurück auf ihre Felder, um sich selbst zu versorgen, wenn wir das in Nehemia 13, die Verse 10 bis 13 nachlesen können. Und Gott schickte ihnen den Fluch und schlug sie mit Dürre, Missernten und Heuschreckenplagen. Das sind Kapitel 3, Vers 9 und 11. Und er rief sie zur Buße auf. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Aber was war die Reaktion? Was sehen wir da in Kapitel 3, Vers 7? Worin sollen wir umkehren? Wir haben doch nichts verkehrt gemacht. Ja, worin denn? Ist doch alles in Ordnung bei uns. Wir haben das Ritual, wir bringen die Opfer, wir dienen dir ja. Aber eben, wahrscheinlich bringt es eben nichts, Gott zu dienen. Das war ihre Schlussfolgerung. Selbstgerecht und ignorant versinken sie nun auch noch im bissigen Sarkasmus gegenüber Gott, gegenüber ihrem Gott. Kapitel 2 und Vers 17 heißt es am Ende, jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er Wohlgefallen. Gott muss wohl seine Ansichten geändert haben. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Wo ist er denn? Wann bringt er endlich dieses Gericht über diese Unterdrücker, über diese Heiden und richtet sein Reich auf? Oder auch in Kapitel 3, Vers 14, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnungen zu halten und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen? Es bringt nichts, wenn man ihm dient, wenn man seine Gebote hält, wenn man an Trauerritualen teilnimmt. Im Gegenteil, Vers 15 heißt es, und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, die Frechen, die Gottlosen, die Verächter. Denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, die stehen aufrecht. Das heißt, so viel wie die werden aufgebaut, die haben Erfolg. Und die, welche Gott versucht haben, die kommen davon, die kommen straflos davon. Das bringt doch alles nichts. Die selbstgerechten Heuchler, die nur noch ein leeres Ritual abziehen, verachten die offensichtlich gottlosen, unmoralischen Menschen. Und wahrscheinlich auch ihre Besetzer, die Perser, denen es gut ging, die reich waren und mächtig waren, obwohl sie Gott eben nicht dienen. Aber Gott sagt zu ihnen nur, wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Kapitel 3, Vers 2. Sie waren nicht bereit für dieses Gericht, weil sie dachten, sie wären gerecht. Sie waren sich nicht bewusst, was das bedeuten würde, wenn Gott Gericht bringt, und waren ignorant. Einfach ignoriert. Aber wir finden hier auch noch einen Lichtblick in dieser ganzen Dunkelheit. Es gab einen gottesfürchtigen Überrest. In Kapitel 3, Vers 16. Sie sind diejenigen, die Gott fürchten oder seinen Namen hochachten, heißt es da. Und diese Gerechten stellen die Widerlegung dieser haarsträubenden Behauptung dar, oder stellen die Widerlegung dieser haarsträubenden Behauptung dar, dass es nichts bringt, Gott zu dienen. Das ist die klare Widerlegung, diese Gerechten, dieser Überrest, der Gott immer noch treu ist. Sie sind diejenigen, die noch treu sind und Gott wird sich aktiv an sie erinnern. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, was das bedeutet. Er tritt in Aktion für sie. Er wird sie sein auserwähltes Eigentum nennen. Ihre Namen stehen im Gedenkbuch, im Buch des Lebens. Und sie werden verschont werden, weil sie gehorsame und dienstbare Söhne waren. Aber ganz wichtig, am Ende in Vers 18 wendet sich Gott wieder den Heuchlern zu, den heuchlerischen Israeliten, die diese Heiden verachteten und sagen, die dienen Gott nicht und sind erfolgreich und wir dienen ihm, aber es bringt nichts. Und dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Und wann werden sie diesen Unterschied wahrnehmen? Wann wird das sein? Am kommenden Tag des Gerichts. Es heißt hier, an dem Tag, den ich bereite, in Vers 17. Es lohnt sich, Gott zu dienen. Keineswegs ist das umsonst. In gewisser Weise ist deshalb der heutige Text in Kapitel 3, die Verse 19 bis 21, einfach ein weiterer Aspekt dieser Überlegung. Es geht eigentlich weiter. Warum es sich doch lohnt, Gott zu dienen. Oder auch Kapitel 4, 1 bis 3 in manchen Übersetzungen. Ist aber mehr bei den Englischen so verbreitet. Aber es scheint hier eigentlich eher unpassend zu sein, eine Titelüberschrift zu machen, wie das zum Beispiel in der Schlacht der 2000 der Fall ist. Oder auch einfach ein neues Kapitel zu beginnen, wie das viele englische Übersetzungen oder soweit ich weiß die Luther 1912 macht. Ich sehe hier von den Versen 13 bis 21 eine durchgehende Argumentation über die Behauptung, dass es nichts bringt, Gott zu dienen und deren Widerlegung. Also diese Behauptung wird aufgestellt in Vers 14 und alles, was danach kommt, sind eigentlich klare Widerlegungen. Nee, das stimmt nicht. Gott wird sich erinnern. Gott wird sie verschonen. Ihr werdet einen Unterschied sehen. Und der Tag kommt, Vers 19. Und dann wird man Folgendes sehen. Dann wird Folgendes passieren. Und deshalb ist es falsch, diese Behauptung, dass es nichts bringt, Gott zu dienen. Die größte und wichtigste Tatsache, dass diese zynische und falsche Behauptung ein für alle Mal widerlegt ist, ist die Tatsache des kommenden Tages des Herrn. Die kommende Zeit, in der Gott Gericht halten wird. Da bleibt keiner ungestraft, da kommt keiner davon. Da wird jeder sehen, wer wahrhaftig treu war. Alles wird ans Licht kommen. Alles. Malachi hat diesen Zeitpunkt nun schon zweimal angesprochen. Er zeigt auf, dass die Israeliten nicht bereit sind für diesen Zeitpunkt, in Kapitel 3, Vers 2. Und Gott wird diesen Tag bereiten, er wird ihn machen. Er ist der Urheber, der Initiator. Und da wird er seine Gerechten verschonen, sagt er in 3, Vers 17. Und in unserem heutigen Abschnitt, in Versen 19 bis 21, heißt es, dass dieser Tag kommt, wie ein brennender Ofen. Oder der kommende Tag wird verbrennen, Vers 19. Es ist also etwas Schreckliches, etwas Bedrohliches wird kommen. So wie in Vers 21, wo es noch einmal heißt, dass Gott diesen Tag machen wird, wo er etwas vollführen wird. Und schließlich, und zu dem Abschnitt werden wir erst nächstes Mal kommen, in Vers 23 wird er der große und furchtbare Tag des Herrn genannt. Und deshalb ist unser Thema heute schlicht und einfach der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn. Wie wird das sein? Was ist das? Was wird das für uns alle bedeuten? Das war das, was Malachi hier seinem Volk nahebringen will. Ihr werdet sehen, was das für euch bedeuten wird. Malachi gibt hier die Antwort in diesem Text heute. Lass uns diesen Text erst einmal lesen. Malachi 3. Die Verse 19 bis 21 oder wie gesagt eben Kapitel 4, 1 bis 3, je nach Übersetzung. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Oder Heilung ist unter ihren Flügeln, je nachdem. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscher. Was für ein Unterschied wird Gott also machen an dem Tag? Wir sehen hier zwei Kategorien von Menschen. Auf der einen Seite die Übermütigen, die gesetzlos handeln, die Gottlosen. Auf der anderen Seite wiederum diejenigen, die Gottes Namen fürchten. Dieselben wie in Vers 16, Kapitel 3, Vers 16. Wir sehen auch zwei komplett unterschiedliche Schicksale. Auf der einen Seite die totale Vernichtung und das Leiden bei den einen und auf der anderen Seite Heilung, Freude und Triumph bei den anderen. Totaler Kontrast. Dieser kommende Tag beinhaltet also zwei wesentliche Aspekte. Einerseits den Schrecken für die Gottlosen und andererseits den Segen für die Gerechten. Ist relativ einfach zu verstehen, der Text. Zerfällt ganz natürlich in zwei Teile. Das ist also der Unterschied, den man sehen wird. Seht ihr das im Zusammenhang mit Vers 18? Man wird einen Unterschied sehen und das ist jetzt dieser Unterschied. Es wird ein Schrecken sein für die Gottlosen und es wird ein Segen sein für die Gerechten. Das ist Schwarz-Weiß-Denken, wie es biblischer nicht sein könnte. Das ist die Entweder-Oder-Botschaft der Bibel. Das ist sie. Es gibt nur zwei Orte, wo wir hinkommen. Entweder ewiges Leiden, ewige Verdammnis, totale Vernichtung oder ewige Freude, überschwängliche Freude, Triumph, Heilung. Lass uns nun diese Aspekte im Einzelnen betrachten. Das Erste, was wir anschauen wollen, ist der Schrecken der Gottlosen. Das ist Vers 19. Und hier heißt es in Vers 19, denn siehe. Dieser Ausdruck soll unsere ganze Aufmerksamkeit wecken. Hine, pass gut auf, Achtung, der Tag kommt, heißt es hier. Dieser Tag, der Tag des Herrn, der kommt. Aber was ist nun damit gemeint? Was ist damit gemeint, wenn die Bibel, das Alte Testament, auch das Neue Testament vom Tag des Herrn spricht? Nun, der Tag des Herrn ist eines der, wenn nicht sogar das Hauptthema der alttestamentlichen Propheten. Wir finden viele Stellen, wie zum Beispiel Jesaja 13, Vers 6, wo es heißt, heult, denn der Tag des Herrn ist nahe, er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen. Viermal wird der Ausdruck auch noch an anderen Stellen der großen Propheten genannt, in Jesaja 2, 12, 13, 9, Hesekiel 13, 5 und Hesekiel 30, 3. Aber viel häufiger und viel vorherrschender wird dieser Begriff in den 12 kleinen Propheten gebraucht. Es gibt eine allgemeine Übereinstimmung unter den Gelehrten, dass dieser Ausdruck die 12 kleinen Propheten dominiert. Es ist ein Hauptthema der 12 kleinen Propheten, das sich durchzieht. Von den 19 Mal, wo der Ausdruck im Alten Testament vorkommt, findet man ihn insgesamt 14 Mal in den 12 kleinen Propheten. Könnt ihr auch auf der MacArthur Studienbibel auf Seite 1194 aufschlagen, da seht ihr eine Tabelle, eine Übersicht, wie oft dieser Ausdruck im Alten und im Neuen Testament gebraucht wird. Das ist beim Buch Joel. Also die Hälfte der 12 benutzen diesen Ausdruck und zwei Bücher ganz besonders, die haben den Tag des Herrn sogar als ihr Hauptthema. Und das ist Joel und Zephania. Joel und Zephania haben dieses Thema als Hauptthema, der Tag des Herrn. Deshalb ist es wichtig, dass wir erstmal schauen, was ist denn generell darunter zu verstehen, wenn wir über den Tag des Herrn sprechen. Der Ausdruck spricht meistens von einem kommenden Zeitpunkt, an dem Gott schreckliches Gericht bringen wird und seinen Zorn ausschütten wird über alle Gottlosen. Da das Wort Yom, hebräisch Tag, im Ausdruck Tag des Herrn, kein sogenanntes Ordnungszahladjektiv hat, wie erster oder zweiter oder dritter, kann es sich hier um eine längere Zeitperiode handeln. Muss also kein 24-Stunden-Tag sein. Es kann sich nämlich auf nahe bevorstehendes Gericht beziehen, wie wir zum Beispiel in Hesekiel 13,5 sehen, oder aber auch auf ein weit in der Zukunft liegendes Gericht. Es wird beides Tag des Herrn genannt. In Sacharja 14, Vers 1 zum Beispiel. Eine Schlüsselstelle ist dazu Zephania Kapitel 1. Zephania Kapitel 1 ab Vers 14. Hier heißt es, nahe ist der große Tag des Herrn, er ist nahe. Man spürt immer wieder diese Naherwartung. Im Verständnis der Propheten ist der Tag nahe. Nicht nahe in dem Sinne, dass er noch zu ihren Lebzeiten geschehen wird, das muss nicht unbedingt sein, aber nahe in dem Sinne, dass er jederzeit kommen kann. Das ist ein Ereignis, das sich jederzeit ereignen könnte. Wir lesen weiter. Und sehr rasch kommt er herbei, horcht der Tag des Herrn, bitter schreit dort auf der Held. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag des Schofarklangs und des Alarmblasens gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Alles Bilder des Gerichts. Zorn, Angst, Bedrängnis, Zerstörung, Finsternis. So wird der Tag des Herrn beschrieben. Es wird auch ein unerwartetes, ein plötzliches Gericht sein, wie wir gesehen haben. Und wie ich bereits erwähnte, ist es offenbar nicht ein 24-Stunden-Tag, sondern vielmehr mehrere Abschnitte oder Zeitpunkte, an denen Gott Gericht bringt, bis hin zum Höhepunkt, dem ultimativen Gericht am Ende der Zeit. Zum Beispiel in Hesekiel 13, Vers 5 bezieht es sich auf die nahe bevorstehende Invasion der Babylonier. Das wird Tag des Herrn genannt. Der Prophet Joel spricht in einem ähnlichen Ton. Hier heißt es, ach, was für ein Tag. Ja, der Tag des Herrn ist nahe, er kommt als eine Verwüstung vom Allmächtigen. Ist nicht vor unseren Augen die Nahrung weggenommen oder Freude und Verlocken von dem Haus unseres Gottes? Verdorben sind die Samenkörner unter den Schollen, die Speicher stehen leer, die Scheunen zerfallen, ja, das Korn ist verwelkt. Das bezieht sich auf eine nahe Zukunft, die sich damals erfüllt hat. Aber wenn wir weiterlesen über das Buch Joel, sehen wir ebenfalls, es entwickelt sich oder entfaltet sich in ein ferner liegendes Gericht. In Kapitel 4, Vers 14 heißt es, Scharen um Scharen treffen ein im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Sonne und Mond kleiden sich in Trauer und die Sterne verlieren ihren Schein. Der Herr wird aus Zion brüllen und von Jerusalem her seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde zittern. Hier ist es eindeutig ein Gericht, das auch weltweite Auswirkungen haben wird, kosmische Auswirkungen. Aber es wird nicht nur Gericht sein. Es wird nicht nur Gericht sein. Wir lesen weiter in Joel 4, ab Vers 15. Aber der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine feste Burg für die Kinder Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der ich in Zion wohne, auf meinem heiligen Berg. Jerusalem aber wird heilig sein und Fremde sollen es nicht mehr betreten. Ein großer Segen ist ebenfalls damit verbunden, diesem Tag des Herrn. Und zu jener Zeit wird es geschehen, dass die Berge von Most triefen und die Hügel von Milch überfließen werden. Alle Bäche Judas werden voll Wasser sein und aus dem Haus des Herrn wird eine Quelle hervorbrechen und das Tal Sittim bewässern in Joel 4, 15b bis 18. Nun, jetzt gibt es Leute, die kommen und sagen, okay, das hat sich doch alles mit dem babylonischen Exil und der Rückkehr aus diesem Exil erfüllt. Das war doch schon lange, ist in der Geschichte schon erfüllt. Die Babylonier waren das Gericht, wie wir gesehen haben, Ezekiel 13. Die Rückkehr, der Segen, es wurde wieder aufgebaut. Und einige der Israeliten zu Malachis Zeiten haben bestimmt so gedacht. Es herrschte eine Erwartung des Messias, deshalb, der bald zum Gericht für die Heiden kommen sollte, weil das war das, was noch ausstand. Und dann sein weltweites Reich aufrichten würde. Das Problem war nur, dass ihre Herzen immer noch genauso unbeschnitten waren wie vor dem babylonischen Exil. Es hatte sich noch nichts geändert in ihren Herzen. Prophetien wie Ezekiel 36 zum Beispiel stehen immer noch aus. Das Volk Gottes ist immer noch im Ungehorsam, auch nach der Rückkehr aus Babylon. Die Israeliten hatten noch kein neues Herz. Sie wandelten nicht in den Gesetzen Gottes, wie es da in Ezekiel 36 beschrieben wird. Und deshalb sahen auch die nachexilischen Propheten Zacharia und Maleachi dieses Ereignis immer noch in der Zukunft. Auch beide Aspekte, das Gericht und der Segen. Aber auch beim ersten Kommen Christi hat sich diese Prophetie noch immer nicht erfüllt. Sie liegt auch im Neuen Testament immer noch in der Zukunft. In 1. Thessalonicher 5, Vers 2 spricht Paulus von diesem Ereignis in der Zukunft. Und im 2. Thessalonicher 2, Vers 2 nennt er ihn Tag des Christus. Und er wird nicht kommen, bevor nicht der Mensch der Sünde, der Antichrist, offenbar geworden ist. Der die 70. Jahrwoche Daniels oder diese 7 Jahre Trübsalszeit einleiten wird, die kommen wird. Im Zusammenhang spricht Paulus da auch von der Wiederkunft Christi am Ende dieser Trübsalszeit in 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Und somit ist mit dem Tag des Herrn letztlich Jesu zweites Kommen im Blickfeld. Gemäß Offenbarung 6, Vers 17 sind auch bereits die Gerichte, die diesem Ereignis vorausgehen, gehören dazu. Hier heißt es, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Das sechste Siegel leitet diesen Zeitpunkt ein und führt dann sozusagen als Höhepunkt zu Jesu Wiederkunft. In Offenbarung 19. Auch die seismischen Störungen, die Erdbeben und die Verfinsterung der Sonne, die da beschrieben werden in Offenbarung 6, 12 bis 13, passen gut zu der Beschreibung in den alttestamentlichen Propheten, zum Beispiel Joel 3, 3 bis 4. In Zacharia 14, 1, wieder zurück ins Alte Testament, in folgende Verse, sehen wir eindeutig, dass diese Zeitperiode kurz vor der Aufrichtung des Friedensreiches oder gemäß dem Neuen Testament des tausendjährigen Friedensreiches sein wird. An diesem Tag des Herrn werden alle Nationen gegen Israel geführt werden zum Krieg, heißt es da in Zacharia 14. Gott wird eingreifen, der Messias wird im letzten Moment kommen, seine Feinde besiegen allen zu der Zeit lebenden Israeliten Buße schenken und dann sein Friedensreich aufrichten. Die alttestamentlichen Heiligen werden auferstehen zu dem Zeitpunkt, wie das in Daniel 12,2 versprochen wird. Und Jesus wird sein Gericht bringen. Und auch Segen für die gläubigen Israeliten, die dann mit ihm ins Friedensreich eingehen werden, das ihnen im Alten Testament versprochen wurde. Zusammen mit den Gläubigen aus dem Gemeindezeitalter und den Märtyrern aus der Trübsalszeit. Da kommt alles zusammen. Der Messias wird auch das Gericht über die Heiden halten, die zu dem Zeitpunkt noch leben, die Schafe von den Böcken trennen, wie das in Matthäus 25 beschrieben wird. Da werden die einen ultimative Zerstörung und ewiges Leiden und die anderen ewiges Leben erben. Indem sie mit Christus ins tausendjährige Reich eingehen und danach in die Ewigkeit, wie es in Matthäus 25, 46 beschrieben wird. Und Petrus wirft noch einen weiteren Aspekt ein, in 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen, die Erde und die Werke darauf verbrennen. Dies bezieht sich auf einen Zeitpunkt nach dem tausendjährigen Reich, wo Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen wird, gemäß Offenbarung 20, Vers 11 und 21, Vers 1. Und auch da wird es für die einen ultimative Verdammnis geben und für die anderen ewige Freude. Hier werden nun auch die übrigen Toten gerichtet, aus Offenbarung 20, Vers 5, die bis zu dem Zeitpunkt noch nicht auferstanden sind. Das ist der große weiße Thron, das ultimative Endgericht. Offenbarung 20, Vers 11. Und in Offenbarung 20, Vers 15 heißt es, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Beim Tag des Herrn handelt es sich also, und jetzt könnt ihr diesen ganzen Block Eschatologie erstmal so ein bisschen zur Seite legen, ich versuche das zusammenzufassen. Beim Tag des Herrn handelt es sich also um verschiedene Zeiten oder Zeitpunkte, wo Gott Gericht übte, die aber als Vorschattung für die ultimativen Gerichte in der Endzeit dienten. Gericht im Sinne von Zerstörung, aber auch Segen für diejenigen, die treu waren. Einmal in der Trübsalszeit bis zum Anfang des tausendjährigen Reiches, bis Jesus wiederkommt. Und am Ende dieses tausendjährigen Reiches vor dem großen weißen Thron. Das ist der Tag des Herrn. Und alle anderen Gerichte, die im Alten Testament auch dafür bezeichnet werden, sind wie Vorschattung. Das ist wie so ein Vorgeschmack eigentlich. Weil die Zerstörung durch die Babylonier, das steht nicht im geringsten im Vergleich zu dem, was geschehen wird, wenn Jesus richten wird, wenn er zurückkommt. Warum ist das so? Nun, Maleachi hat hier in unserem Text das zweite Kommen Christi vor dem tausendjährigen Reich im Blickfeld. Warum? Nun, Christus wird nach diesen 7 Jahren Trübsal zurückkehren, dieses Reich aufrichten und dieses Reich ist die Erfüllung vieler alttestamentlicher Prophetien, die er seinem Volk gegeben hat. Es steht immer von einem künftigen Königreich über die ganze Erde in Amos Kapitel 9 Vers 11, in Zacharia 8, 22 oder auch in Zacharia 14, 9, dass den Juden versprochen wird und dass der Messias von da aus herrschen wird über die ganze Erde. Das wird ihnen versprochen. Und deshalb sehen die meisten Ausleger auch in der Sonne der Gerechtigkeit hier in Maleachi 3,20 Christus bei seiner Wiederkunft. Aber nun zurück zu Maleachi 3,19. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Wie ich schon sagte, wird dieser Tag des Herrn für diejenigen ein Tag des Schreckens werden, die Gott nicht gehorchten. Es wird tatsächlich der Schrecken der Gottlosen sein. Für alle Gottlosen. Ob sie nun offensichtliche Sünder waren, offensichtlich in Rebellion waren, oder auch religiös, Heuchler, die sich fromm stellen. Wir haben in den vorangegangenen Versen deutlich gesehen, dass die religiösen und selbstgerechten Israeliten ihre gottlosen Nachbarn verachteten, ja sogar beneideten. Und sie sagten, dass es nichts bringe, Gott zu dienen. In Vers 14. Und dass diese Übermütigen und Frechen sogar glücklich zu preisen wären. In Vers 15. Auf gar keinen Fall. Der Tag des Herrn, das ultimative Gericht, wird es zeigen. Wir sehen hier drei Elemente dieses Schreckens. Denn diejenigen erleben werden, die Gott ungehorsam waren. Das sind jetzt drei Elemente dieses Schreckens für die Gottlosen. Das erste, was wir hier sehen in unserem Vers, ist ihr Leiden. Hier heißt es, denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Das Wort Ofen bezeichnet einen relativ kleinen zylindrischen Ofen, der aus Lehm oder Ton bestand und oft im Boden eingesunken gebaut wurde. Manche wurden auch portabel gebaut. Und auf diesen Ofen oder Öfen backte man Brot. Es war ein alltägliches Gerät und die Israeliten benutzten es oft. Und das Brot wurde übrigens oben auf dem Ofen, obendrauf gebacken, deshalb musste man ihn sehr, sehr heiß machen. Man kann sich die Hitze richtig vorstellen, die dabei entstand und auch abgestrahlt wurde. Und die Hitze eines Ofens ist in der Bibel immer wieder ein Bild für Gottes Zorn. Zum Beispiel in Jesaja 31,9 oder in Psalm 21, Vers 10. Und dieses Feuer bedeutet natürlich viel Leid. Ist klar. Es wird keine angenehme Erfahrung, wenn man sich vorstellt, es kommt wie ein Ofen, wie ein brennender Ofen für die Gottlosen. Und wie wir wissen, es bedeutet letztlich sogar ewiges Leiden. Gott wird die Ungläubigen bis auf alle Ewigkeit mit Feuer peinigen. Offenbarung 14,11 heißt es, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe, Tag und Nacht, und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier in unserer Stelle ist natürlich erstmal vielmehr die irdische und die körperliche Vernichtung im Blickfeld, aber wir wissen, das ewige Leiden im Feuer wird eine unweigerliche Konsequenz dieser körperlichen Zerstörung sein, wenn sie zu dem Zeitpunkt Gottlose sind. Also Leiden ist das erste Element des Schreckens für die Gottlosen, was wir hier sehen. Unendliches Leiden. Der zweite ist ihre Schwäche. Wir lesen weiter in Vers 19. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen. Die Übermütigen, die Frechen oder Verächter, wie die Luther-Übersetzung sie betitelt, werden wie Stoppeln oder Strohstoppeln sein, heißt es hier. Wenn man sich nun dieses Feuer aus dem Ofen vor Augen führt und sich dann Strohstoppeln darin vorstellt, dann wird einem ganz ungemütlich. Dieser Tag stellt eine furchterregende Bedrohung dar für gottlose Menschen, die nur wie Stroh sein werden, so wird es hier bezeichnet. Das Wort für Stroh ist hier wörtlich Häcksel, Spreu oder Stoppeln eben. Es ist zum Beispiel die Art von Häcksel, die die Israeliten in 2. Mose 5,12 für den Pharao sammeln mussten, weil sie sie nicht mehr geliefert bekamen. Es ist ein Abfallprodukt und es ist sehr leicht entflammbar. Sehr leicht. Habt ihr schon mal gesehen, wie schnell Stroh im Feuer verbrennt? Habt ihr das schon mal gesehen? Dieser Tag wird die Gottlosen förmlich verzehren. Das ist das hebräische Verb lahat hier, aufzehren. Sie werden aufflammen, auflodern. Und hier wird uns die Schwäche, die absolute Hilflosigkeit der Gottlosen am Tag dieses Gerichts vor Augen geführt. Wie Stroh im Feuer. Sie werden wie Strohstoppeln in einem Feuerofen sein und werden in der Kürze in Flammen aufgehen und zusammensinken. In Jesaja 5, 22 bis 24 wird es auch genauso drastisch beschrieben. Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfer im Mischen von berauschendem Getränk, die dem Gottlosen Recht geben, um eines Bestechungsgeschenkes willen, aber dem Gerechten seine Gerechtigkeit absprechen. Darum, wie die Feuerzunge Stoppeln frisst und dürres Gras in der Flamme zusammensinkt, so wird ihre Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte wie Staub auffliegen, denn sie haben das Gesetz des Herrn, der Herrscher, verworfen und das Wort des Heiligen Israels verachtet. Was für ein Bild. Das ist ein anschauliches Bild für die Schutzlosigkeit, die Schwäche der Gottlosen, die offenbar werden wird am Tage des Gerichts. Er wird sich nicht wehren können, er wird überhaupt nichts tun können. Wer Böses tut, wird spätestens dann nicht als gut befunden werden, wie das in Malachi 2,17 behauptet wurde. Der Gott des Gerichts wird sich zeigen, er wird richten. Die Sarkastischen unter den Israeliten hatten das schließlich behauptet, er richtet nicht. Auch werden diese Übermütigen kaum als gesegnet und bezeichnet werden können in 3,15 und auf keinen Fall werden sie straflos davonkommen. Das scheinbare Glück der Gottlosen hat spätestens dann ein Ende. Ihr ganzer Reichtum, ihre ganze Macht, ihr ganzer Stolz, alles wird vom Feuer des Zornes Gottes aufgezehrt. Und zwar völlig. Und völlig ist der dritte Punkt oder das dritte Element hier des Schreckens. Der Tag des Herrn wird ein schrecklicher Tag für die Ungläubigen, für die Gottlosen. Man sieht hier in Vers 19 ihr Leiden an diesem Tag, ihre Schwäche an diesem Tag und drittens ihre völlige Vernichtung. Ihre völlige Vernichtung. Am Ende von Vers 19 lesen wir so, dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Auch dieses Bild bedarf eigentlich keiner großen Erklärung. Der Gedanke, weder Wurzel noch Zweig, spricht einfach von der Totalität, von der Ganzheitlichkeit dieser Vernichtung. Einen wichtigen Kommentar, was mit einem Mann geschieht, der weder Wurzel noch Zweig hat, gibt uns Bildad in Hiob 18, Vers 16. Da heißt es, von unten werden seine Wurzeln verdorren und von oben seine Zweige verwelken. Und was ist die Folge davon? Vers 17. Sein Gedenken verschwindet von der Erde und sein Name wird auf den Straßen nicht genannt werden. Es gibt kein Gedenken, es gibt keine Wiederherstellung, es wird nichts mehr geben. Es ist endgültig, total. Charles Feinberg schreibt dazu, Zitat, Wurzel und Zweig, die wie die beiden äußeren Enden eines Baumes ein Ganzes repräsentieren, ist eine sprichwörtliche Ausdrucksweise für Totalität. Alles wird völlig zerstört werden. Zitat Ende. Nun, Vertreter der Lehre der Vernichtung der Existenz nach dem Tod, die sogenannte Annihilation genannt, machen hier viel aus diesem Vers. Da siehst du, da wird die Existenz ausgelöscht. Dann gibt es nicht mehr, kein ewiges Leiden. Aber die missachten völlig den Kontext hier. Es geht hier in erster Linie um ihre körperliche Vernichtung, um ihre irdische Existenz. Und die Israeliten beneideten die Gottlosen für ihr scheinbares Wohlergehen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen in Vers 15. Sie stehen aufrecht, sie haben Erfolg, sie sind reich und mächtig. Und dieser Reichtum, dieser Erfolg, der wird nichts sein, der wird nicht gelten, der wird einfach weg sein. Wie Strohstoppel in Feuer. Darum geht es hier. Stellen wie Daniel 12,2 lehren auch im Alten Testament bereits die Auferstehung aller Toten. Die einen zum Gericht und die anderen zum ewigen Leben und dass es weitergeht, den Tod. Und ich will darauf jetzt nicht groß eingehen. Wir haben den Schrecken für die Gottlosen betrachtet. Darum geht es hier. Es soll eine Warnung sein. Das ist das, was Malachi beabsichtigt und was auch wir heute davon mitnehmen können. Der Tag des Herrn, das kommende Gericht, wird für all jene ein Schrecken sein, die ihre Knie nicht vor dem allmächtigen Gott gebeugt haben. Die nicht an seinen Sohn geglaubt haben und ewig in die Verdammnis gehen werden. Das ist die evangelistische Botschaft. Auch heute noch, kehrt um. Dieser Ruf in Malachi 3,7, kehrt um. Das ganze Bild der Hitze, der Schwäche, der totalen Vernichtung gilt als Warnung, auch für uns heute. Nicht nur für die offensichtlichen gottlosen Menschen, die natürlich auch. Aber wir erinnern uns in diesem Text, dieser Text richtet sich in erster Linie an die religiösen, selbstgerechten, ignoranten Juden. In Vers 18 sagt er, dann werdet ihr wieder einen Unterschied sehen. Ihr, die ihr das behauptet, es bringe nichts, Gott zu dienen. Ihr, die ihr meinen Namen verachtet, indem ihr einen inhaltslosen Gottesdienst zelebriert, die ihr Unmoral und Scheidungen duldet in eurer Mitte, schlechte Lehre verbreitet, den Zehnten und die Abgaben nicht mehr gebt. Ihr werdet genauso umkommen. Ihr seid nicht besser. Genauso wie die gottlosen Widersacher, die Heiden, die ihr so sehr verachtet, aber dennoch glücklich preist. Lass uns das eine Warnung sein. Der Tag des Herrn wird alles offenbar machen. Auch die Heuchler unter den wahren Gotteskindern. Aber, jetzt kommt das große Aber. In Vers 20 heißt es nun, euch aber. Euch aber, ein eindeutiger Kontrast. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet. Und hier wird nun wieder dieser gottesfürchtige Überrest im Volk aus Vers 16, Kapitel 3 angesprochen, die unter der Ungerechtigkeit und der Unmoral zu leiden hatten. Und das ist nun der zweite Aspekt des Tages des Herrn. Genauso wie dieser Tag, diese Zeit des Gerichts ein Schrecken für die Gottlosen ist, so ist es für diejenigen, die Gott fürchten, der ultimative Segen. Und deshalb unser zweiter Hauptaspekt in Versen 20 bis 21, der Segen für die Gerechten. Der Segen für die Gerechten. Lass uns nun die Verse 20 bis 21 lesen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscher. Der Tag des Herrn bringt also nicht nur furchtbares Entsetzen und Schrecken für die Gottlosen, sondern auch einen unermesslichen Segen für die Gerechten. Das ist der ermutigende Teil hier in diesem Text. Und der Kontrast, der könnte kaum stärker sein. Auf der einen Seite dieses Leiden, diese Schwäche, diese völlige Vernichtung und auf der anderen Seite Wiederherstellung, Freude und Triumph. Das erste Element dieses Segens ist also nun Wiederherstellung. Jetzt haben wir wieder drei Elemente. Das ist der Segen für die Gerechten. Wieder drei Elemente. Das erste ist Wiederherstellung. In Vers 20. Euch aber, die meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Nun verwendet der Prophet ein Bild aus der Schöpfung. Dass diese Sonne aufgeht, bedeutet, dass sie vorher nicht da war. Es war Nacht. Und nun wird es hell. Das ist ein schönes Bild. Es ist aber nicht eine normale Sonne, das ist nur ein Vergleichspunkt hier, sondern es ist die Sonne der Gerechtigkeit. Obwohl diese Metapher etwas schwierig ist, lasst uns folgende Überlegung machen. Wir haben gesehen, dass der Tag des Herrn, jetzt seht ihr vielleicht, warum ich diesen ganzen Block vorausgeschickt habe, wir haben gesehen, dass der Tag des Herrn, wie er hier beschrieben wird, als das zweite Kommen Jesu bezeichnet werden kann am Ende der Trübsalszeit, an dem Tag wird für die gottesfürchtigen Juden tatsächlich die Sonne aufgehen. Warum? Nun, alle Verheißungen, die ihnen im Alten Testament gegeben wurden, werden dann ihre Erfüllung finden. Dann kommt endlich das, worauf sie gewartet haben. In 2. Samuel 23, 3 bis 4 finden wir einen interessanten Gedanken dazu. 2. Samuel 23, 3 bis 4. Heißt es, der Gott Israel hat geredet zu mir, hat der Fels Israels gesprochen, ein gerechter Herrscher über die Menschen, ein Herrscher in der Furcht Gottes, der ist wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken, wenn durch ihren Glanz das junge Grün nach dem Regen aus der Erde sproßt. Letzte Zeit hatten wir jetzt viele schöne Sonnenaufgänge, weil wir so schönes Wetter hatten. Man kann sich das gut vorstellen. Und Jesus wird dieser ultimative gerechte König sein, über die ganze Erde, wenn er am Ende der Trübsalszeit zurückkehrt, um sein tausendjähriges Friedensreich aufzurichten. Gott selbst, Jesus Christus, ist diese Sonne. Er wird im Alten Testament als solche bezeichnet, Gott als Sonne, im Psalm 84, Vers 12. Und auch Christus wird des Öfteren als Licht, das aufgeht, bezeichnet, in Jesaja 9,1 und Jesaja 49, Vers 6 zum Beispiel. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit, weil er der Herr unserer Gerechtigkeit ist. Jeremia 23, 5 bis 6 oder 1. Korinther 1, Vers 30. Und da sind sich auch die Kommentatoren einig. Und letztlich ist unsere Hoffnung als Gemeinde auch der Morgenstern, wie er in 2. Petrus 1, 19 bezeichnet wird. Aber der Herr bringt nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch Heilung, heißt es hier in unserem Text. Es heißt hier weiter in Vers 20, und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Manche Übersetzungen sagen auch, Heilung ist unter ihren Flügeln. Das ist beides möglich und verändert den Sinn eigentlich nicht groß. Wörtlich heißt es einfach, mit Heilung in ihren Flügeln. Ist vielleicht etwas ungewohnt, dieses Bild für uns, eine Sonne mit Flügel. Die Flügel stammen wohl aus der ägyptischen und babylonischen Ikonografie. wo die Sonne als Scheibe mit zwei Flügeln dargestellt wurde. Das ist eine Anspielung auf die, sagen wir mal, auf die Umwelt, die damalige Umwelt und Kultur. Und obwohl in dieser Mythologie die Flügel oft ein Symbol des Schutzes waren, ist hier doch eher die heilende Kraft der Sonnenstrahlen im Blickfeld. Wir wissen das. Ohne Sonne, ohne Licht, ohne Wärme wächst überhaupt nichts auf diesem Planeten, inklusive wir selber, können nicht existieren. Es ist lebensspendend und wichtig. Es ist Heilung, ist in diesen Sonnenstrahlen. Und das Konzept der Heilung steht wiederum in enger Verbindung mit Wiederherstellung. Wie zum Beispiel in Jeremia 33, Vers 6. Siehe, ich verschaffe ihr, das ist Jerusalem, Linderung und Heilung, und ich will sie heilen und ihnen eine Fülle von Frieden und Treue offenbaren, und ich werde das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und sie wieder bauen, wie am Anfang. Auch gibt es eine enge Verbindung zur Errettung. Wie zum Beispiel in Jeremia 17, Vers 14. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir oder rette mich, so ist mir geholfen und du bist mein Ruhm. Oder in Hosea 6, 1 in Bezug auf Buße. Die Heilung in Bezug auf Buße. Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Metaphorisch wird dieser Ausdruck also auch für geistliche Wiederherstellung verwendet. Und letztlich wissen wir, dass wir gemäß Jesaja 53, Vers 5 durch Jesu Wunden heil geworden sind. Das auch, bezieht sich auch auf die Erlösung. Charles Feinberg schreibt wiederum hier zu diesem Text, es gibt geistliche Heilung in dieser Sonne, genauso wie die Strahlen der physischen Sonne Licht und Wärme spendet, damit Pflanzen und Tiere wachsen und gedeihen können, so wird die Sonne der Gerechtigkeit die Wunden der Gerechten heilen, die ihnen zugefügt und die sie tragen mussten. Zitat Ende. Auch muss man die Stelle hier wiederum, Maleachi, in ihrem eindeutigen alttestamentlich-endzeitlichen Zusammenhang sehen. Er spricht hier aus der Sicht der alttestamentlichen Propheten, also die Endzeitlehre, die Eschatologie der alttestamentlichen Propheten. Das war diese Erwartung von diesem zukünftigen Friedensreich. Christus ist derjenige, der Israel wiederherstellen wird. Dieser kommende Friedefürst, dieser kommende Herrscher, die kommende Wurzel aus der Linie Davids und so weiter. All diese Verheißungen, darauf war der Blick gerichtet. Und er wird Heilung, Gerechtigkeit in einer umfassenden Art und Weise für den treuen Überrest der Israeliten bringen. Das wurde ihnen versprochen. Wenn Christus kommt, wird er die Gerechtigkeit wiederherstellen. Das sehen wir in Hesekiel 37, Vers 24. Er wird den Fluch über die Schöpfung zu einem gewissen Teil aufheben. Das sehen wir in Jesaja 65, die Verse 20 bis 25. Er wird landwirtschaftliche Wiederherstellung bringen in Joel 4,18. Er wird politische Wiederherstellung bringen in Zacharia 14,9. Sowie geistliche Wiederherstellung in Zacharia 12,10. Allumfassend. Und nach all dem sehnte sich der gerechte Überrest des Volkes. Sie hatten eine richtige Vorstellung. Wiederherstellung. Aber echte, umfassende und geistliche Wiederherstellung. Nicht nur äußerlich, nicht nur von der Form her, sondern echt. Aber nicht nur das wird geschehen, das ist das erste Element des Segens hier für die Gottesfürchtigen, diese Wiederherstellung. Das zweite ist Freude. Das zweite ist schlicht und einfach Freude. Vers 20 am Ende. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Das ist ein tolles Bild. Diese Metapher ist sehr interessant. Und es wird natürlich darüber diskutiert, warum diese Kälber nun genauso lange im Stall gehalten wurden. Einige Übersetzungen sagen Mastkälber, wobei die Mastkälber eigentlich nicht unbedingt freigelassen, sondern geschlachtet wurden. Ja, andere sagen, der Grund sei eine Art Geburtenkontrolle gewesen. Man wollte, dass die Kälber während des Winters zur Welt kamen, damit man im Winter weniger Arbeit mit der Ernte und Landwirtschaft hatte und sich so mehr um die extra Mengen Milch der Kühe kümmern konnte. Und was auch immer der Grund war, für diese längere Stallhaltung ist eigentlich nicht so wichtig. Es geht nämlich nicht um den Stall oder den Grund, warum sie da drin waren, sondern vielmehr um die Freude, die sie empfinden, wenn sie nach langer Zeit endlich herausgelassen werden. Das hebräische Wort für springen, hüpfen, bedeutet spielerisch über den Boden hüpfen, scharren. Ja, könnt ihr euch das richtig vorstellen, wie diese Kälber da rauskommen und scharren und hüpfen und, ja. Und kannst dir das lebhaft vorstellen. Die hüpfen vor lauter Freude. Ja? In Jeremia 50, 11 wird eine ähnliche Bildsprache verwendet. Da heißt es, ja, freue dich, frohlockt nur, ja, hüpfe wie eine dreschende junge Kuh und wiehere wie die Hengste. Gut, wir würden es vielleicht ein bisschen anders beschreiben heute. Aber es ist eindeutig. Wir sehen deutlich das Bild der Freude, illustriert mit hüpfenden Tieren auf der Weide, die nach einer langen Zeit in einem dunklen Stall gehalten wurden und dann endlich rauskommen in die Freiheit, an die Sonne eben, ans Licht. Und diese Freude, diese überschwängliche Freude, diese Euphorie, das werden die erleben, welche den Herrn gefürchtet haben. Ist das nicht wunderbar? Eine Freude, wie sie diese Kälber empfinden, die nach langer Zeit aus einem dunklen Stall entlassen werden. Es ist eine befreiende, eine euphorische Freude. Freilassung und Freude, das ist hier im Blickfeld. Endlich frei, endlich, endlich am Licht. Man könnte noch viel dazu sagen, aber ihr wisst ja, was die Bibel lehrt über das ewige Leben, was uns gesagt wird. Wir werden endlich frei sein von unserem Leib der Sünde. Das ist die größte Freude. Wir werden unaussprechliche Freude empfinden, etwas, was wir hier nie erleben können. Wir werden übrigens auch nie erfüllt sein hier auf diesem Planeten. Wir werden in dieser Welt nie Erfüllung finden, weil die absolute Erfüllung, die kommt nach diesem Leben. Offenbarung 7, Vers 16 bis 17. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wunderbar. Eine wunderbare Zukunft. Und das ist unser Ziel. Das ist ein Segen. Das ist der Segen für die Gerechten. Wiederherstellung und unaussprechliche Freude und schließlich auch noch, das ist das Dritte, Triumph. Triumph, Vers 21 oder 4, Vers 3, je nachdem. Ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscher. Das ist ein bekanntes Motiv der alttestamentlichen Eschatologie, der alttestamentlichen Endzeitlehre und was der Tag des Herrn für den gerechten Überrest der Israeliten bringen wird. Der wiederhergestellte Überrest der Israeliten wird Edom in Besitz nehmen, heißt es in Amos 9, Vers 1. Sie werden die umliegenden Nationen unterwerfen, wird ihnen in Jesaja 11, 14 versprochen. Ja, sie werden sie sogar plündern, heißt es in Zephania 2, Vers 9. Ehre und Ruhm von allen Nationen wird den Israeliten zuteil werden, in Zephania 3, Vers 19. Und sie werden sich mit einem zweischneidigen Schwert an den Nationen rächen, die sie unterdrückt und gepeinigt haben, gemäß Psalm 149, Vers 7. Triumph. Die Schwachen werden die Sieger. Die jetzigen Starken werden die Besiegten sein. Das Niedertreten oder Zertreten ist ein Zeichen des Sieges über einen Feind. Das finden wir zum Beispiel in Josua 10, Vers 24. Da sehen wir, dass die Israeliten den besiegten Königen den Fuß auf den Nacken setzten als Zeichen des Sieges. Die Asche, und das ist die bessere Übersetzung hier als Staub. Einige Übersetzungen sagen Staub. Asche ist das hier wörtlich. Ist das, was von den Gottlosen noch übrig ist, nachdem sie von Wurzel bis zum Zweig wie Strohstoppeln im glühenden Ofen des Gerichts Gottes aufgezehrt worden sind. Der Kommentator Verhoeff schreibt Folgendes dazu, Zitat, die Gottlosen werden verzehrt wie Stoppeln in einem brennenden Ofen, die Gerechten werden Gottes heilsame Gabe der Gerechtigkeit erfahren, welche wie die aufgehende Sonne hervorbrechen wird mit Heilung, Erlösung und Rettung in ihrem Schlepptau. An diesem Tag werden die Rollen vertauscht. Der Gerechte wird über den Gottlosen herrschen. Zitat Ende. Das ist also der Tag des Herrn, wie er von Maleachi, seiner abgefallenen Generation, präsentiert wurde. Es war eine Warnung, ein Schrecken für alle religiösen Heuchler und auch alle Gottlosen und Sünder. Ihr braucht einander gar nicht zu beneiden, sagt er eigentlich. Weil ihr Selbstgerechten braucht diese Gottlosen nicht zu beneiden, ihr sitzt alle im selben Boot. Seien sie unter dem Volk oder auch unter den Heiden, das spielt gar keine Rolle. Und es war ein Trost. Ein Trost für alle Gerechten, Und man wird den Unterschied wieder sehen eines Tages. Zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die ihm nicht dienen. Und wie ist es heute? Wie sieht es heute aus? Das ist das Volk des alten Bundes, wir sind das Volk des neuen Bundes. Wie steht es mit der Gemeinde Jesu Christi? Ist es heute anders? Es ist genau dasselbe. Wir Christen sind keine große, einflussreiche Masse hier in dieser Welt. Nicht viele Reiche, nicht viele Mächtige, nicht viele, die in dieser Gesellschaft als weise betrachtet werden, wie wir das in 1. Korinther 1, 26 sehen. Wir sind die Durchschnittstypen, die untere Schicht. Die meisten von uns. Und Paulus geht noch weiter und sagt sogar, wir sind der Kehricht der Welt. 1. Korinther 4, 13. Die Letzten hinter dem Mond, mittelalterlich, zurückgeblieben, uncool. So bezeichnet uns die Welt. So sieht uns die Welt. Man lacht über uns, man spottet über uns, man nimmt uns nicht ernst. Und zwar in weltlichen Kreisen, wie auch in religiösen Kreisen. Das verweltlichte, abgefallene Christentum der großen Kirchen und der allgemeine Evangelikalismus von heute verachtet uns als Biblizisten. Hier immer mit eurer Bibel. Werdet doch mal ein bisschen lockerer. Immer die Bibel, 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 hier, Bibel, da. Und die Welt verachtet uns als Fundamentalisten. Hier immer mit eurer Wahrheit. Immer mit eurer Wahrheit, die gibt's auch gar nicht. Aber nun kommt das große Aber. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Ermutigung, unsere Motivation. Sie behaupten, es ist umsonst, Gott zu dienen. Diese Menschen, was macht ihr hier? Was macht ihr alles umsonst? Was wollen sie uns eintrichtern? Das große Aber ist der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn kommt. Er kommt bald. Er kommt brennend wie ein Ofen. Und wie ich am Anfang sagte, es wird die totale Umkehrung der heute gängigen Verhältnisse bringen. Diejenigen, die heute mächtig sind, denen es gut geht, die erfolgreich sind mit Betrug und Gottlosigkeit, die scheinbar Gesegneten und Glücklichen aus Malachi 3,15, sie werden verbrennen, zu Asche reduziert. Und die Gerechten, die sie unterdrückt, geschmäht, verachtet und ausgebeutet und sogar verfolgt haben in einigen Ländern, die werden sie zu Boden treten. Das ist der eine Aspekt dieses Tages, der Schrecken der Gottlosen. Es ist eine Warnung an all diejenigen, die Gott nur halbherzig und selbstgerecht dienen oder die ihm widerstehen, die gegen ihn rebellieren. Für euch gilt das, was in Malachi 3,7 am Ende steht. Kehrt um. Es gibt nur diese Botschaft. Kehrt bitte um. Und Gott wird sich euch zuwenden. Für diejenigen, die gegen Gott rebellieren und ihm nicht dienen, heißt es, tut Buße. Und glaubt an seinen Sohn Jesus Christus. Dieser Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16. Damit das kommende Gericht euch nicht verbrennt und die wie Strohstoppeln in einem Feuerofen in euch zusammensinkt. Und dann ewig, ewig in einem solchen Feuer leiden werdet. Leiden, Schrecken, Hilflosigkeit, totale Vernichtung. Das ist der Schrecken, den der Tag des Herrn mit sich bringt. Für euch Gottlose. Aber er wird auch einen Segen mit sich bringen, den Segen für die Gerechten. All jene, die Gott tatsächlich fürchten und ihm wahrhaftig dienen. Die ihr ganzes Vertrauen auf Rettung nur allein in Jesus Christus und sein Werk am Kreuz setzen, die Vergebung der Sünden erfahren haben, durch Christi Opfer für gerecht erklärt worden sind, und die nun als Frucht dieses Glaubens auch im Gehorsam gegenüber Gottes Geboten leben. Es ist nicht umsonst. Es ist nicht umsonst, Gott zu dienen. Es scheint manchmal so, wenn wir in der Welt sind, im Alltag entmutigt werden. Aber es ist nicht umsonst. Am Tag des Herrn wird man wieder einen Unterschied sehen können. Und für diejenigen, die wirklich Gott treu waren, wird Heilung, Wiederherstellung, unermessliche Freude und Triumph das Ergebnis sein. Und das, meine Lieben, wünsche ich von Herzen jedem von uns. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten.